Dies ist der CyberWise Security Jahresrückblick.
Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Willkommen zum CyberWise Jahresrückblick 2021, Teil 2. Wieder dabei Oliver Karow. Hi Olli.
Hallo Alex.
Die letzte Folge ging bis Juni und da starten wir heute auch wieder. Und wir möchten heute bei einzelnen Begriffen auch genauer erklären für Menschen, die mit Cybersecurity zu tun haben, aber nicht tief in den technischen Themen sind, was das im Einzelnen bedeutet.
Juni?
Ich habe noch einen Nachtrag für den Juni, JBS. JBS ist einer der größten Rindfleischproduzenten der Welt oder vielleicht sogar der größte. Und der wurde Opfer der Ransomware-Attacke von R-Evil. Und JBS sagte, dass sie zwar in der Lage waren, die meisten Systeme selbst wiederherzustellen, aber trotzdem haben sie am Ende 11 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt, um die Veröffentlichung der Daten zu verhindern. Das ist das, was bei Ransomware Double Extortion heißt. Also ich zahle einmal dafür, dass meine Daten entschlüsselt werden, die bei mir verschlüsselt wurden. Und ich zahle dann nochmal dafür, dass die Hacker diese Daten nicht öffentlich machen. Weil die Daten werden von den Hackern heruntergeladen, auf deren Webseite eben bereitgestellt. Meistens auch mit Häppchen, wo man sehen kann, die Daten sind echt. Und wenn ich dann eben nicht ein zweites Mal zahle, dann werden diese Daten für alle zum Download freigegeben.
Ja, das Beispiel mit der Double Extortion zeigt auch wunderbar, dass es mit einer Backup- und Recovery-Strategie alleine nicht getan ist, um der Gefahr eines Ransomware-Angriffs entgegenzutreten. Ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag. Nachtrag deswegen, weil er im Juni angefangen hat und sich dann über die Folgemonate hinausgezogen hat. Und zwar der unter dem Namen Print Nightmare bekannte Angriff / Verwundbarkeit / Vorfall. Bei Print Nightmare handelt es sich um circa ein halbes Dutzend Schwachstellen im Windows-Druckerdienst. Und diese einzelnen Sicherheitsschwachstellen, die dann nach und nach entdeckt wurden, die wurden publiziert und deswegen eben dieser Begriff Nightmare, weil man dachte nach dem ersten Mal, eine Schwachstelle, bringen wir doch mal einen Patch raus, patchen das. Und dann ist die Sache vorbei. Dem war aber nicht so. Es wurden noch ein weiteres halbes Dutzend an Schwachstellen gefunden innerhalb dieses Druckerdienstes. Und das Gefährliche an der ganzen Geschichte ist, dass man aus der Ferne sozusagen auf jedem Rechner, auf dem der Printerdienst läuft, der Druckerdienst läuft, und es ist halt mal fast jeder Windows-Rechner, sofort Systemprivilegien bekommen kann. Systemprivilegien, muss man sich so vorstellen, sind Berechtigungen auf einem Windows-Rechner, die noch über den Berechtigungen eines Administrators liegen.
Da sehen wir auch wieder typisch wie auch bei Hafnium, es wird eine Sicherheitsschwachstelle gefunden, dann beschäftigen sich Sicherheitsforscher damit und plötzlich gibt es noch viel, viel mehr. Und das in einem sehr alten Dienst, den wir schon lange in Benutzung hatten. Auf einmal ist der gefährlich, also das Versprechen vom papierlosen Büro hat die IT nicht erfüllt. Und jetzt sorgt sie auch noch dafür, dass wir damit neue Angriffspunkte haben.
Ja, was wir hier auch noch wunderbar sehen, ist, dass natürlich auch wieder Cybercrime-Gruppen darauf anspringen und diese Schwachstelle dann auch nutzen, um ihre Ransomware zu verbreiten.
Da haben wir gleich noch ein schönes Beispiel.
Juli.
Im Juli wurde bekannt, dass auf den Smartphones von Politikern, Pressevertretern, Menschenrechtlern, Geschäftsleuten und Familienangehörigen Spuren von einer Überwachungssoftware zu finden waren. Diese Software nennt sich Pegasus. Pegasus ist in der Lage, auf Apple- und Android-Devices, also auf den Smartphones, auf den Tablets und so weiter, Gespräche mitzuschneiden, die Verschlüsselung von Chat-Nachrichten zu umgehen. Also wenn ich beispielsweise in WhatsApp schreibe und mich darauf verlasse, das ist ja End-to-End verschlüsselt, dann kann so ein Programm, das auf dem jeweiligen Endgerät läuft, auch trotzdem diese Verschlüsselung umgehen, weil es sie gleich beim Eintippen aufnimmt. Die Kameras ließen sich damit aktivieren und die Standortdaten konnten ausgelesen werden. Und das Perfide war, es hat gereicht, wenn ich auf einem iPhone eine präparierte iMessage erhalten habe und dieses Pegasus wurde ohne eine weitere aktive Handlung von mir installiert. Oder wenn ich in einem präparierten WLAN oder Mobilfunknetz war, in dem der Angreifer Zugriff auf den Router oder einen IMSI-Catcher hat. IMSI-Catcher sind Geräte, die simulieren eine Funkzelle, werden auch gerne von den Strafverfolgungsbehörden eingesetzt und damit verbindet sich mein Handy dann mit diesem Zwischengerät, ich merke das gar nicht, und darüber konnte auch Pegasus installiert werden. Also es war sehr, sehr schwer, auch für Menschen, die sich wirklich mit Sicherheit auskennen, mit Cybersecurity auskennen, zu verhindern, dass ihr Gerät damit infiziert wurde. Und mit sehr schwer meine ich gar nicht. Pegasus ist eine Software der Firma NSO und die werden als der weltweit größte Hersteller von Cyberangriffswaffen bezeichnet. Diese Software stellt NSO Geheimdiensten und Polizeibehörden in 36 Staaten gegen Bezahlung zur Verfügung. Das ist auch die große Kritik an NSO und an der Software Pegasus, dass diese Staaten sie eben zu ihren Zwecken einsetzen können und da nicht alle Staaten da vielleicht lupenreine Demokraten sind, können sie damit auch unliebsame Oppositionelle ausschalten oder überwachen.
Ja, Alex, und technisch gesehen war der Exploit, also das Tool zum Ausnutzen dieser Schwachstelle, auch wirklich genial gebaut. Die Programmierer der NSO Group haben es geschafft, innerhalb des Arbeitsspeichers des iPhones ein sogenanntes NAND-Gatter zu konstruieren, das dazu führt, dass eine eigene virtuelle Maschine gebaut wird. Das heißt, die Angreifer haben innerhalb des iPhones, innerhalb der Softwarekomponente, die angegriffen wurde, eine eigene virtuelle Maschine zusammengebaut und haben in dieser virtuellen Maschine dann den Schadcode ausgeführt. Das hat die Welt, glaube ich, bis dato noch nicht gesehen und alle Forscher, die sich das angeschaut haben, waren erstaunt und hätten das eher in die Kategorie staatlicher Akteur eingeordnet, analog zu der Stuxnet-Thematik, die vor einigen Jahren ja mal dem amerikanischen Geheimdienst dann auch zugeordnet.
Die iranischen Atomanlagen. Auf jeden Fall ging es darum, das iranische Atomprogramm zu verzögern, indem man diese Zentrifugen beeinflusst hat. Und das war auch auf einem Level, wo dann klar war, da konnte nur ein staatlicher Akteur dahinter stehen.
Ja, last but not least ist die NSO Group jetzt derart in den Medien negativ aufgefallen, dass sie auch aktuell überlegen, das Geschäft zu verkaufen oder aber sich etwas anders zu orientieren und eher in den Bereich Cyberabwehr zu gehen. Das alles sicherlich als Konsequenz der Pegasus-Affäre.
Und Apple hat die NSO Group auch verklagt, um zukünftig zu verhindern, dass mit so einer Spionagesoftware Lücken auf dem Handy, auf dem iPad ausgenutzt werden können, um so einen weiteren Missbrauch auszuschließen für die Zukunft. Aber wenn jetzt NSO verklagt wird, wird sich sicher auch wieder ein anderer Anbieter finden, der so eine Software herstellt. Deswegen ist das natürlich auch wieder ein Katz-und-Maus-Spiel. Was wir auch in dem Monat gesehen haben, ist, dass in den ersten 6 Monaten des Jahres 33 Zero-Day-Sicherheitslücken bekannt wurden. Im ganzen Jahr 2020 waren es nur 22. Ein Zero-Day ist ja eine unbekannte Sicherheitslücke, etwas, wo der Hersteller nicht weiß, dass es dort eine Lücke gibt. Deswegen kann er auch keinen Patch dafür anbieten, kein Update, um das System sicher zu machen. Und man kann sich das so vorstellen, so ein Zero-Day ist so wie ein weltweiter Generalschlüssel für alle Haustüren eines Herstellers, zusammen mit einem Mantel, mit dem ich mich unsichtbar machen kann und an jeden Ort der Erde gelangen kann. Also richtig unheimlich. Wenn diese Zero-Days dann eben nicht dem Hersteller gemeldet werden, sondern über bestimmte Börsen verkauft werden, dann gelangen die in solche Produkte wie das NSO Pegasus oder werden von Ransomware-Gruppen genutzt, um eben Kunden, Firmen anzugreifen. Und deswegen sind Zero-Days so gefährlich.
Ja, da hat sich natürlich auch in den letzten Jahren ein riesiger Markt entwickelt. Es werden teilweise bis zu 2,5 Millionen Dollar für Exploits bezahlt. Also wenn man zum Beispiel einen sogenannten Zero-Click-Exploit für ein iPhone oder Android-Handy findet, dann zahlen hier Hersteller oder Anbieter wie Zerodium bis zu 2,5 Millionen Dollar als Preisgeld. Und das ist natürlich schon ein Anreiz, eben nach solchen Schwachstellen zu suchen, dann die aber auch nicht publik zu machen, also nicht dem Hersteller zu melden, sodass er dieses Loch beheben kann, sondern eben an Unternehmen wie Zerodium zu verkaufen, die dann natürlich wiederum damit Geld machen, indem sie es an Unternehmen wie eine NSO oder vielleicht auch direkt an dreistellige amerikanische Behörden weiterverkaufen.
Und die Hersteller setzen dagegen Bug-Bounty-Programme. Dort kann ich, wenn ich eine Sicherheitslücke melde, dafür eine Belohnung erhalten. Je nach Schwere dieser Sicherheitslücke richtet sich dann auch dieses Bug-Bounty. Das machen bei weitem nicht alle Hersteller, aber Apple hat so etwas zum Beispiel. Allerdings sind die Zahlungen aus dem Bug-Bounty immer unter diesen Zahlungen, die Firmen dafür zahlen, wie Cerodium und andere. Natürlich ist es dann die Entscheidung des Finders, ob er dort lieber legitim handelt und das dem Hersteller meldet oder ob er das lieber auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Ja, Alex, da fällt mir doch ein, du hast doch einen Podcast mit dem CISO von der Red Bull gemacht und die Red Bull hat so ein Programm im Einsatz. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bieten sie im Rahmen des Bug Bounty Programms den Hackern, also den Ethical Hackern, Red Bull an. Also Energy Drinks.
Ja, richtig. Bei besonderen Sicherheitslücken ist auch mal eine Einladung zu einem Formel-1-Rennen dabei. Also auch dort wird das natürlich belohnt.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Angriffe auf kritische Infrastrukturen auswirken können, haben wir im Juli auch wieder bekommen. Und zwar hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Katastrophenfall ausrufen müssen wegen eines Ransomware-Angriffs. Das heißt, wir sehen, wir kommen durch Ransomware, durch Schäden, die durch Ransomware entstehen, in die gleiche Kategorie, nämlich in die Katastrophenkategorie rein. Also Blackouts und sonstige Themen können durchaus auch durch Hackerangriffe verursacht werden.
Und die Sicherheitslücke, die dazu geführt hat, das war mutmaßlich der Print Nightmare, den wir eben hatten. Also eine Schwachstelle, die bekannt war, aber dann eben wohl noch nicht gepatcht war und zu der Infektion geführt hat.
Ja, und auch hier hat man wieder den Fall von Double Extortion. Auch hier wurden 200 Megabyte an Daten in einem Forum veröffentlicht, so der Chaos Computer Club. Und trotzdem hat der Landkreis sich nicht erpressbar gezeigt und hat nicht an die Täter gezahlt und hat stattdessen mit Hilfe der Bundeswehr und anderen Behörden die Infrastruktur innerhalb von 14 Tagen zumindest notdürftig wiederhergestellt, um die ganzen Aktivitäten wie Kfz-Anmeldung, Auszahlung Sozialhilfe und so weiter wieder zum Laufen zu bekommen.
Nach dem, was ich gelesen habe, hofft man jetzt bis zum Jahresende alles wieder in einen Normalbetrieb zu versetzen und dann eben diese ganzen Auswirkungen beseitigt zu haben. Und im Juli hatten wir dann auch Kaseya. Kaseya war eine Supply-Chain-Attacke, auch wieder von R-Evil. Und Kaseya ist eine cloudbasierte Software, mit der ich Endgeräte managen kann, Patch-Management, Backup-Monitoring. Also etwas, was die IT-Abteilung benötigt, um die ganze IT ihres Unternehmens zu managen. Und das wird von den Service-Providern und von den Endkunden genutzt. Und Kaseya hatte auch wieder eine Zero-Day-Schwachstelle. Und diese Schwachstelle hat R-Evil ausgenutzt, hat sich dann direkt in die Software Kaseya eingeklinkt. Die wurde dann zu den Kunden und zu den Providern verteilt. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Kaseya 36.000 Kunden. Bis zu 1.500 wurden durch Verschlüsselung betroffen. Deren Dateninhalte wurden verschlüsselt, wie bei so einem Ransomware-Vorfall üblich. Und es wurde von der R-Evil-Gruppe ein Lösegeld von 70 Millionen Dollar insgesamt gefordert, um einen Generalschlüssel zu erhalten, mit dem dann wieder alles entschlüsselt werden konnte. Soweit ich weiß, ist es dazu nicht gekommen. Und betroffen waren 60 größere Provider. Für so einen Provider musste man 5 Millionen bezahlen. Und darunter, diese 1.500 Kunden, die sollten jeweils 45.000 Dollar Lösegeld bezahlen, um das wieder zu entschlüsseln. Ein populärer Kunde war die Supermarktkette Coop. Die hatte 800 Filialen vorübergehend schließen müssen, weil deren Kassensysteme hier beeinträchtigt waren.
Interessant war hierbei auch, dass das FBI wohl einen Generalschlüssel hatte, mit dem die ganzen Daten hätten entschlüsselt werden können, das FBI diesen aber für mehrere Wochen zurückgehalten hat, um eben die Gang hochnehmen zu können.
August.
Hacker veröffentlichen Bilder aus Irans Gefängnissen. Das war für mich ein Eyecatcher im Monat August. Was ist hier passiert? Eine Hackergruppe ist es gelungen, in das berüchtigte Envin-Gefängnis im Iran einzubrechen und dort gigabyteweise Videodaten zu exfiltrieren. Unter anderem zeigen diese Videodaten Aufnahmen von Folteraktivitäten und anderen Gräueltaten. Und die Echtheit dieser Aufnahmen wurde dann wohl auch von Offiziellen bestätigt. Gelingen konnte dieser Angriff, weil auch hier wieder mal veraltete Windows 7-Systeme verwendet wurden und die einen direkten Zugang ins Internet hatten. Für mich ein Beispiel, dass es eben diese verschiedenen Motivationen hinter Angriffen gibt. Wir haben viel Kommerzielles, wie wir ja bei den ganzen Ransomware-Beispielen sind, die ja überwiegend kommerziell getrieben sind. Wir haben politische Aktivitäten, sicherlich vielleicht auch die eine oder andere Aktivität gegen kritische Infrastruktur. Und wir haben hier ein typisches Beispiel für Aktivismus.
Und im August hat die Bitkom eine Studie veröffentlicht. Danach entstehen durch Diebstahl, Spionage und Sabotage der deutschen Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von 220 Milliarden Euro. Das ist eine Zahl, die mich ganz schön erschreckt hat. Die hatte ich vorher auch noch nicht so gehört. Und 9 von 10 Unternehmen sind von Cyberangriffen betroffen in Deutschland. Und jedes 10. Unternehmen sieht seine geschäftliche Existenz bedroht. Olli, hättest du gedacht, dass das 220 Milliarden Schaden in Deutschland sind?
Es klingt erstmal wie eine ziemlich hohe Summe, aber ich glaube, dass man heutzutage sich auch schwer tut, diese ganzen Milliardenbeträge einzuordnen. Also meine Erfahrung ist, wenn ich mit solchen Zahlen bei Kunden auftrete, dass die zwar zur Kenntnis genommen werden, aber in der Regel jeder Kunde doch sein eigenes Schadenspotenzial gern ermittelt haben möchte.
Ich sehe das auch eher als ein Signal für die Politik, diesen Schaden zu erkennen und dann zum Beispiel mit einem BSI auch mehr Unterstützung für Firmen anzubieten, die sich selbst nicht sehr gut absichern können.
Im August hat Apple angekündigt, auf den Smartphones einen Mechanismus zu implementieren, der nach kinderpornografischen Inhalten sucht und das auch entsprechend meldet. Alex, wie siehst du dieses Thema?
Ja, Apple hat hier als erster Hersteller etwas gemacht, was andere noch nicht gemacht haben. Und zwar werden jetzt die lokalen Devices untersucht, also das, was lokal auf meinem Gerät gespeichert ist, während andere wie Microsoft und so weiter, Google, natürlich immer ihre Cloud-Daten daraufhin gescannt haben. Was auch gut und richtig ist, gibt es jetzt einen Mechanismus, der das Ganze auch auf dem lokalen Gerät tut. Und viele haben eben Bedenken und sagen, wenn dieser Mechanismus mal da ist, dann weckt der Begehrlichkeiten. Und das wird mit dem Thema Kinderpornografie begründet, wo natürlich jeder sagt, das ist eine gute Sache. Aber dann könnte auch jemand auf die Idee kommen zu sagen, jetzt suchen wir auch noch nach anderen Inhalten da drauf. Und deswegen steht dieser Mechanismus in der Kritik.
Dazu kommt ja auch noch, dass es Hackern gelungen ist, sogenannte Hash-Kollisionen zu entdecken. Man kann selber auch Dateien zusammenbauen, die am Ende die gleiche Prüfsumme haben. Und das, was man absichtlich machen kann, das kann auch zufällig passieren. Beziehungsweise könnte ich jetzt einfach eine Datei generieren, die eine solche Prüfsumme, einen solchen Hash besitzt, der identisch ist mit dem eines Bildes aus dieser Datenbank und könnte das jetzt beliebigen Leuten schicken und somit würden die automatisch in den Radar der Strafverfolgungsbehörden kommen.
Die mathematische Funktion sorgt ja dafür, dass ich aus einem Bild eine Prüfsumme generiere, aber es ist natürlich möglich mathematisch, dass x Bilder dieselbe Prüfsumme generieren. Und wenn ich das Verfahren umgekehrt anwende, kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert, dass ich damit harmlose Bilder zu denselben Hashes bringe, um damit jemanden zu kompromittieren.
Ja, und wen das interessiert, der kann einfach mal nach dem Stichwort Birthday Paradoxon googeln und kann sich da ein bisschen einlesen.
Ebenfalls im August hatten wir einen Sicherheitsvorfall bei der App CDU Connect. Das ist eine App, die Wahlkämpfer genutzt haben, um im Haustürwahlkampf, wenn sie von Tür zu Tür gehen, um Wähler zu überzeugen, Daten abgleichen können. Da waren jetzt keine Wählerdaten drauf, aber die Daten der Unterstützer und der Helfer. Und die Softwareentwicklerin Lilly Wittmann hat im Mai eine Schwachstelle in der Software entdeckt und hat sie öffentlich gemacht. Vorher hat sie jedoch die CDU informiert, bevor sie das Ganze öffentlich gemacht hat. Das nennt man auch Responsible Disclosure. Und die CDU hat die App dann offline genommen. Aber im August hat sie Lilith angezeigt beim Bundeskriminalamt und bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und hat festgestellt, dass es kein Hack ist, weil ein Hack ist nach dem Paragraph 202a, wenn ich Schutzmechanismen überwinde. In dem Fall war es aber so, dass es hier gar keinen Schutzmechanismus gab. Und in dem Fall ist das dann auch kein Hack. Aber hier haben wir ein ganz kontroverses Problem mit diesem Paragraphen 202a.
Ja, ich glaube, eher haben wir hier ein Problem damit, wie die CDU reagiert. Denn das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin erzählt haben mit dem Bug-Bounty-Programm. Also hier kommt ein Entwickler, oder hier kommt ein White-Hat-Hacker, sage ich mal, findet ein Sicherheitsloch, das von, sage ich mal, bösartigen Hackern auch ausgenutzt werden könnte, meldet das dem Hersteller, Betreiber dieser App, also in diesem Fall hier der CDU, und anstatt dafür, sage ich mal, eine Belohnung zu bekommen, bekommt eine Strafanzeige. Also das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Und vielleicht mal mit diesem Responsible Disclosure, das Gegenteil davon ist Full Disclosure. Und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen, dass Angreifer oder Hacker, die eine Schwachstelle finden, das einfach wild publizieren oder einfach selbst aktiv ausnutzen. Und da hat sich die CDU selber einen Bärendienst erwiesen, aber auch der gesamten Community. Denn ja, es geht eben darum, dass man gemeinsam mit dem Hersteller an solchen Sicherheitslöchern arbeitet. Und ein großes Problem, was man auch in der Praxis hat, ist, wenn man eine Sicherheitsschwachstelle bei einem Hersteller findet, dass man gar nicht weiß, an wen man sich wenden muss. Ich habe selber um die 40 Sicherheitsschwachstellen in Produkten von diversen Herstellern gefunden und es war immer eine große Herausforderung, einen Ansprechpartner beim Unternehmen zu finden. Oft ist man dann bei dem Hersteller beim Helpdesk, beim Support gelandet, der einem gar nicht weiterhelfen konnte und erstmal nach der Kundennummer gefragt hat. Und hier vielleicht auch eine ganz kleine Info. Es gibt jetzt hier einen Standard, der in der Entwicklung gerade ist, ein Internetstandard, der nennt sich Security.txt. Und zwar geht es ganz einfach darum, dass man auf jeder Webseite von einem Hersteller oder von einem Unternehmen eine Datei hinlegt, die heißt security.txt und da steht genau drin, an wen man sich wenden muss. Da ist auch ein Link zum Verschlüsselungskey, zum PGP-Key hinterlegt und es steht auch drin, wie der Prozess bei dem Hersteller abläuft.
Du hast völlig recht, dass die CDU da falsch reagiert hat. Die konnten das aber auch tun, weil es eben diese gesetzliche Legitimation gibt, den 202a. Und der heißt, wenn du eine funktionierende Schutzhürde überwindest. Und eine funktionierende Schutzhürde kann auch die Eingabe eines Passworts sein. Und das ist ein sehr schwaches Passwort. Und wenn du das tust, wenn du dieses Passwort vielleicht errätst, weil es zu schwach ist, dann hast du einen Hacking-Vorfall. Wahrscheinlich. Also es gibt ja Urteile vom BGH, die dann sagen, eine funktionierende Schutzhürde ist unabhängig vom subjektiven Aufwand ausreichend, um eine Strafbarkeit zu begründen. Und wir hatten im Oktober einen weiteren Fall, da hat ein Programmierer eine Schwachstelle bei einem Dienstleister für den Onlinehandel publik gemacht. Er hat sie zunächst dem Hersteller gemeldet, der Hersteller hat sie abgewiesen und den Fehler auch nicht bestätigt, hat dann aber seine Systeme vom Netz genommen und der Programmierer hat daraufhin die Lücke öffentlich gemacht, hat also darüber berichtet und gesagt, hier gab es diese Sicherheitslücke, auch wenn sie nicht mehr vorhanden war. Wenig später stand dann die Polizei vor seiner Tür, seine Wohnung wurde durchsucht und sein gesamtes Arbeitsmaterial beschlagnahmt. Auch wieder begründet auf dem 202a. Wenn man den aktuellen Koalitionsvertrag liest, dann gibt es viele Absichten zum Thema Cybersecurity, Sicherheit, Schwachstellen. Und ich hoffe, dass sich dann auch hier etwas ändern wird, damit Sicherheitsforscher hier mehr rechtliche Sicherheit haben.
Ja, der größte bis dahin stattgefundene Diebstahl von Kryptowährungen in Höhe von 600 Millionen Dollar hat im August diesen Jahres stattgefunden. Und zwar gab es eine Sicherheitslücke in Polynetwork. Aufgrund dieser Sicherheitslücke konnten Coins und Tokens von Ethereum, BSC, Polygon und anderen Kryptowährungen im Wert von 611 Millionen Dollar gestohlen werden. Polynetwork ist eine sogenannte Interoperabilitätsplattform, um Kryptowährungen der unterschiedlichen Systeme untereinander tauschen zu können. Von diesen etwas über 600 Millionen wurden 340 Millionen wieder von den Tätern zurücküberwiesen, nachdem von dem Sicherheitsunternehmen, das diesen Angriff erkannt hat, announced wurde, dass sie in der Lage sein würden, die Transaktionen zurückzuverfolgen und auf die Identitäten der Angreifer schließen könnten. Das hat eben diese Angreifer dann doch ein bisschen dazu gebracht, Muffesausen zu bekommen. Und sie haben, wie gesagt, ungefähr die Hälfte des Geldes wieder zurücküberwiesen, aber immer noch ca. 300 Millionen Dollar, die im Nirvana verschwunden sind. Und das zeigt mir auch wieder, selbst wenn diese Algorithmen hinter Blockchain und so weiter, wenn die als sicher gelten, wenn die sicher sind, gibt es doch immer wieder fehlerhafte Implementierungen, die eben von Angreifern ausgenutzt werden. Und man kann einfach davon ausgehen, da wo Geld zu holen ist, da werden die Angreifer auch aktiv werden.
Ja, und diese Kryptobörsen, die arbeiten ja weitestgehend ohne eine Regulierung. Während eben Finanzdienstleister in Europa bestimmte Standards nachweisen müssen, können sich diese Kryptobörsen da meistens vordrücken, je nachdem, wo ihr Standort ist. Und damit habe ich natürlich als Kunde auch weniger Sicherheit, was sie dort tun und wie sicher mein Geld da aufgehoben ist.
September.
Ein Thema, das mir im September aufgefallen ist, ist der kommende Digital Operational Resilience Act. Das ist eine europäische Gesetzgebung, die dafür sorgen soll, dass während und nach einem Cybervorfall die Prozesse aufrechterhalten werden können. Das gilt nur für den Finanzsektor und ist vor allem dazu gedacht, auch die Beziehungen zu Third Parties, also zu Dienstleistern, die für die Banken arbeiten, so weit zu verbessern, dass Sicherheitsvorfälle gemeldet werden, dass mehr getestet wird, dass mit Methoden wie Red Teaming, wo also mit Methoden, wie sie auch wirklich Angreifer verwenden, geprüft wird, ob denn ein Einbruch, Datendiebstahl möglich ist. Und das finde ich eine Sache, die könnten wir eigentlich auch insgesamt brauchen für andere Industrien. Im Finanzsektor sind wir natürlich mit Regulierungen immer weit vorne. Dort kommen diese Regulierungen zuerst. Aber auch für kritische Infrastrukturen zum Beispiel fände ich so eine Regelung durchaus sinnvoll, zu sagen, wir schauen uns auch die Provider an, wie gut sie denn die Infrastrukturen dort unterstützen.
Ja, ich denke, eines der ersten Sicherheitsgrundsätze, die wir mal gelernt haben vor vielen, vielen Jahren, war Protect the Weakest Link. Und ich denke, gerade auch in Zeiten des Supply Chain Hacking, Supply Chain Angriffe, ist das ein wichtiges Thema, die komplette Kette von Anfang bis Ende mit den gleichen standardisierten Methoden und Werkzeugen abzusichern. Ja, auch im September taucht die R-Evil Gang wieder auf. Dieses Mal unter der Überschrift R-Evil zockt Partner ab. Laut einigen russischen Untergrundforen reicht der R-Evil Gang die 30% Beteiligung an den Lösegeldzahlungen ihrer Affiliates nicht mehr aus. Wie funktioniert das ganze System mit R-Evil? Also R-Evil selber stellt eben auch eine Infrastruktur zur Verfügung, ein sogenannter Ransomware as a Service. Da drin beinhaltet sind die Malware an sich, eine Bezahlinfrastruktur, die Kommunikationsinfrastruktur, die Verschlüsselungsinfrastruktur und so weiter und so fort. Und das kann man sich mieten bei R-Evil und als Entgelt für R-Evil sind 30% Beteiligung am Lösegeld fällig. Jetzt ist es allerdings so gewesen, dass in einigen Fällen dieser R-Evil-Gang das nicht mehr gereicht hat. Sie wollten ein bisschen mehr haben. Und wie konnten sie das durchsetzen? Sie haben einfach Backdoors in ihre eigene Software installiert, mit der sie ihre Affiliates einfach aus der Kommunikation rausschmeißen können. Also sie können einfach sich in die Kommunikation einklinken und können anstelle der Affiliates einfach die Kommunikation mit dem Opfer übernehmen und eben auch dafür sorgen, dass das Geld nicht an den Affiliate überwiesen wird, sondern an sie selbst. Und ja, das könnte vielleicht sogar der Anfang vom Ende von diesen Affiliate-Programmen sein, denn ja, wenn man seinem Vertragspartner nicht mehr trauen kann, dann ist das eine relativ schlechte Basis für gemeinsame Geschäfte, auch im kriminellen Milieu. Und ja, mir fällt dazu ein Spruch ein oder ein Titel von einem Walzer von Johann Strauss, der da heißt: Trau schau wem.
Und wir sehen wieder, es gibt keine Ehre unter Cyberkriminellen. Und wenn die Gier zu groß wird, dann freue ich mich, wenn das dann insgesamt den Fortschritt der Malware, der Ransomware verlangsamen wird.
Oktober.
Im Oktober mussten die Fans von Facebook, WhatsApp und Instagram ganz stark sein. Facebook, WhatsApp und Instagram waren 6 Stunden nicht erreichbar. Es gab dann viele Spekulationen darüber, ob es einen Hack gegeben hat. Aber es ist aufgeklärt worden, es war kein Cyberangriff, sondern das renommierte Unternehmen Cloudflare hat in so einem Blog-Eintrag dargestellt, wie Facebook sich durch Fehler beim Border Gateway-Protokoll praktisch selbst aus dem Netz gelöscht hat. Und das hat eben eine Weile gedauert, das wieder einzurichten. Also in dem Fall keine Ransomware, keine Attacke durch Hacker, soweit wir wissen, sondern tatsächlich ein Ausfall. Was aber am Ende auch ein Security-Thema ist, wenn ich mich auf Infrastruktur verlasse, wenn ich mich auf Services verlasse, dann gehört eben auch das Thema Availability, Verfügbarkeit dazu. Und wenn WhatsApp ein Teil meines Geschäftsprozesses ist, was bei vielen so zu sein scheint, dann können 6 Stunden schon richtig wehtun.
Und es zeigt ja auch auf der anderen Seite, wie abhängig das Internet doch noch von einigen, sag ich mal, alten Protokollen ist. Ja, das BGP, also das Border Gateway Protokoll, ist ja ein recht altes Protokoll. Ja, die wenigsten kennen sich damit aus. Und wenn da eben ein Hackerangriff mal stattfindet oder wenn da eben ein Konfigurationsfehler stattfindet, dann sind eben diese Ausfälle, die dadurch verursacht, eben gleich immens.
November.
Im November ist unser Freund der Exchange-Server zurückgekommen. Zwar nicht mit neuen Sicherheitslücken, aber es ist aufgefallen, dass zunehmend Mails, die früher mit gefälschten Absendern verschickt werden, nun direkt von diesen Exchange-Servern verschickt werden. Also das bedeutet, dass jemand während dieser Phase der Sicherheitslücken auf diesen Servern eine Backdoor installiert hat und die jetzt fleißig nutzt, um von dort E-Mails zu versenden. Also die Administratoren, die ihre Exchange-Server gepatcht haben, haben vielleicht nicht immer die ganze Arbeit geleistet und auch diese Backdoors, die da installiert waren, eben beseitigt, sondern die werden jetzt fleißig genutzt, sodass damit Mails verschickt werden, die dann anscheinend auch von diesem Absender kommen. Und das macht es sehr viel schwieriger, für das Thema Spam und Phishing festzustellen, ob das ein legitimer Absender ist oder ob das eben ein Cyberkrimineller ist.
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Ich kann dir aus meinen Erfahrungen sagen, dass ca. 70% aller E-Mails, die am Gateway geblockt werden, auf Basis der IP-Reputation schon stattfindet. Und gerade wenn ich jetzt hier legitime, gutartige oder als gutartig klassifizierte Server dazu nutzen kann, solche E-Mails zu verschicken, dann gehen die in der Regel erstmal durch die Reputation durch. Und dazu kommt natürlich auch, dass eben sehr oft auch schon Vertrauensverhältnisse einfach da sind, ja, und E-Mails dann deswegen auch mal angeklickt werden, weil man kennt ja eben den Absender und der ist ja legitim und der geht auch durch alle gängigen Authentisierungsmechanismen durch, weil es eben ein legitimer Server ist. Ja, der November ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, deswegen erinnern wir uns alle noch ganz gut daran, dass es einen Ransomware-Angriff auf Mediamarkt Saturn gab, bei dem 3000 Server betroffen waren. Und man hat es auch in den Medien dann gesehen, Mitarbeiter wurden aufgefordert, da gab es Twitter-Tweets, die das gezeigt haben, Mitarbeiter wurden aufgefordert, die Kassen vom Netz zu nehmen, damit eben sich diese Malware nicht weiter verbreitet. Und jeder, der im Mediamarkt einkaufen wollte, hat einfach gemerkt, da ist gerade Chaos, es geht teilweise keine Kartenzahlung mehr, Gutscheine kann man nicht einlösen, Waren kann man nicht zurückgeben. Ja, und das Ganze während dieser oder zeitnah zu diesem Black Friday, dieser Black Friday Woche und dem Jahresendgeschäft. Das heißt, man sieht auch hier, dass es A, Firmen, die sicherlich sehr technikaffin sind, wie eben Mediamarkt Saturn, dass es die auch treffen kann und B, dass die Angreifer sich genau aussuchen, wann sie so einen Angriff machen. Denn ich glaube, so ein Mediamarkt Saturn ist, wenn überhaupt, eher bereit dazu, Lösegeld zu zahlen, wenn es im wichtigsten Quartal des Jahres stattfindet. Also wie gesagt, zeitnah zum Black Friday und zum Jahresendgeschäft. Und eben das haben auch die Angreifer versucht, hier auszunutzen.
Es wäre interessant, wenn wir das wüssten, wie lange denn schon die Systeme infiziert waren und ob dieser Zeitpunkt vom November abgewartet wurde. Aber sehr wahrscheinlich, dass es so war. Anonymous hat die Webseite von Attila Hildmann gehackt und dabei gleich den ganzen Dienstleister. Das war nicht Absicht, aber es war ein kleinerer Provider aus Berlin. Und Anonymous hat auf seiner Webseite erklärt, wie sie da vorgegangen sind und was ihnen dabei alles begegnet ist. Dabei haben sie festgestellt, dass sie Zugriff auf alle Datenbanken hatten, die Accountverwaltung der Kunden, das Ticketsystem, sogar die Zutrittskontrollen, die Klimaregelung und auch die Kundendaten mit den kompletten Kreditkarteninformationen inklusive CVC-Code.
Ich denke, was man hier auch sieht, ist, dass solche Hoster und Provider ja sehr, wie soll ich sagen, in einem finanziell engen Rahmen agieren müssen. Das heißt, es ist ein großer Wettbewerb da draußen. Man muss billig und preisgünstig anbieten und das hat halt am Ende doch auch seinen Preis und der Preis wird halt meist darin bezahlt, dass man weniger Sicherheit hat.
Ja, also es lohnt sich, genau hinzuschauen bei seinem Provider, welche Zertifizierung er hat und wie er seine Sicherheit nachweist, um sicherzugehen, dass einem nicht das Gleiche wie Attila Hildmann passiert. Sicherheitsforscher haben im November festgestellt, dass im Google Play Store, dort wo ich die Apps beziehe, 300.000 Apps heruntergeladen wurden, die einen Banking-Trojaner enthalten haben. Also diese Apps werden ja normalerweise vom Hersteller geprüft, daraufhin, ob da bösartiger Code drin ist. Macht Apple so mit seinem Shop und das macht Google so. Und damit habe ich eigentlich als Anwender schon eine gewisse Sicherheit, dass auf meinem Smartphone nichts passiert, was ich nicht möchte. In dem Fall war es aber so, dass die Angreifer es geschafft haben, das zu verschleiern. Die haben diesen Trojaner dann an mehreren Apps drangehangen und dann war ich eben als Anwender gefährdet, dass die Daten, mit denen ich auf meine Bank zugreife, vielleicht an Hacker gegangen sind.
Was wäre das Jahr 2021 ohne einen Vorfall zum Thema Corona? Und genau so einen haben wir hier im November diesen Jahres. Und zwar wurde bei einem Corona-Testanbieter eine Sicherheitslücke in der Web-Applikation gefunden, über die es möglich war, auf 700.000 Testergebnisse von Bürgern zuzugreifen. Auch war es möglich, sich über diese Schnittstelle gültige Testzertifikate auszustellen. So hat der Angreifer hier einen gültigen negativen PCR-Test für einen fiktiven 177-jährigen Robert Koch ausgestellt. Ursache dafür war eben diese nicht ausreichend gesicherte Programmierschnittstelle, die im Internet freigeschaltet wurde. Und es ist einfach wieder mal ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wenn Infrastrukturen schnell hochgezogen werden müssen und skalierbar sein müssen, dass wenn dann nicht von Anfang an die Informationssicherheit, die IT-Security berücksichtigt wurde, es meistens oder sehr oft zumindest in die Hose geht.
Ja, da sind wir leider noch nicht versiert genug dazu, um so etwas schnell und fehlerfrei auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal eine Pandemie durchleben müssen, um festzustellen, ob wir es dann besser können. Aber solche Fehler waren zu erwarten und sind leider auch gekommen. Ich hoffe, dass die Auswirkungen nicht zu drastisch waren.
Dezember.
Im Dezember gab es eigentlich nur ein Thema, Log4j. Und was Log4j bewirkt, das können wir wahrscheinlich erst im Jahresrückblick 2022 besprechen. Es ist eine Sicherheitslücke mit gravierender Auswirkung. Und wo kommt das Ganze her? Java ist eine Programmiersprache, die plattformunabhängig ist. Also das heißt, die läuft unter verschiedenen Betriebssystemen. Sie ist frei verfügbar. Es gibt eine große Community von Entwicklern. Und daher hat Java eine sehr große Verbreitung bei Unternehmen für alle möglichen internen und externen kleinen Server-Web-Applications. Und die Stärke von Java ist die große Anzahl an Bibliotheken, mit denen Entwickler sich sehr viel Aufwand sparen. Ich habe auch mal vor vielen Jahren etwas in Java entwickelt und es ist wirklich sehr praktisch. Man findet für alles so eine Bibliothek, ohne das eben selbst erfinden zu müssen, nutzt so eine Klasse, fügt das dort ein, wo man das braucht. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, man muss sich darauf verlassen, dass diese Bibliotheken fehlerfrei sind. Oder andersrum, man muss davon ausgehen, dass sie auch Fehler haben können. Man kann die aber nicht alle raustesten, wenn man das eben selber testen möchte. Und wenn wir dann so einen Fall haben wie Log4j, das ist eine populäre Komponente, die sich mit Logging von Daten beschäftigt, was praktisch jede App braucht und die überall eingebunden ist. Wenn ich dort eine Sicherheitsschwachstelle habe, dann sind natürlich automatisch sehr, sehr viele Applikationen betroffen. Und aktuell, glaube ich, sind viele damit beschäftigt, festzustellen, wie groß ist der Schaden, wie viele Anwendungen sind betroffen. Und da reden wir nicht von 5 oder 10 pro Unternehmen, sondern wir reden durchaus von richtig großen Zahlen bei großen Unternehmen. Und nach müssen jetzt eben diese Lücken geschlossen werden. Es muss festgestellt werden, sind die ausgenutzt worden. Die Anwendungen müssen neu erstellt werden mit den neuen Versionen. Es sind jetzt auch schon wieder neue Varianten aufgetaucht. Also wir können noch gar nicht sagen, wie groß das Problem sein wird, aber es ist auf jeden Fall ein großes Problem.
Ich denke, eines der großen Herausforderungen ist wirklich erstmal zu identifizieren, welche der eingesetzten Systemunternehmen benutzen eigentlich Log4j. Und da hat man mehrere Herausforderungen. Eine Herausforderung ist, man hat ja selbstentwickelte Applikationen, bei denen man dann immer schauen kann, ob man das Log4j-Modul auch benutzt. Das ist das eine, aber es gibt Analysen, die sagen, 60% aller Implementierungen von Log4j, die werden indirekt benutzt. Das heißt, ein Programmierer benutzt ein Modul und dieses Modul wiederum benutzt intern Log4j, sodass der Hauptentwickler davon vielleicht gar nichts merkt. Das zweite ist, wie viele Systeme sind eigentlich Appliances, die ich von irgendeinem Hersteller hingestellt bekommen habe oder die von jemand anderem betrieben werden in meinem Auftrag. Und hier muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, ob Log4j eingesetzt wird und ob es die verwundbare Version auch enthält. Und das sind natürlich alles Herausforderungen, die ja gar nicht so einfach in den Griff zu bekommen sind.
Ein guter Punkt. Wir haben jetzt von Unternehmensanwendungen gesprochen, aber Java wird natürlich noch auf viel, viel mehr Geräten eingesetzt, auf IoT-Devices. Also die Verflechtungen und die Auswirkungen davon können wirklich groß sein. Und ich glaube, da sind gerade viele Leute mit beschäftigt. Wir werden sicher wieder darüber sprechen und hoffen, dass keine größeren Auswirkungen kommen bis dahin, bis die Probleme zum großen Teil beseitigt sind.
Das CyberWise Security Fazit für das Jahr 2021.
Also zusammengefasst können wir sagen, 2021 war das Jahr von Ransomware, der Supply Chain Angriffe und der Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Und wir sehen immer noch grundlegende Themen der Cyberhygiene bei den Firmen und bei den Dienstleistern, die zu vielen Verwundbarkeiten führen und die auch zu Ransomware-Vorfällen führen. Cyberhygiene bedeutet, eine Reihe von Praktiken für den sicheren Umgang mit kritischen Daten und der Absicherung der Netzwerke. Dazu gehört, dass ich eine Bestandsaufnahme habe von allen mit dem Netzwerk verbundenen Geräten, also einen Überblick darüber, was ich überhaupt schützen muss. Ich brauche eine Verwaltung von Schwachstellen, Vulnerability Management. Ich habe in einer größeren Umgebung immer Schwachstellen. Ich habe immer Systeme, die vielleicht eine ältere Version haben, die eine Verwundbarkeit haben, für die noch kein Patch vorliegt. Ich muss also mit einer ganzen Reihe von Schwachstellen umgehen und muss das managen, weil nicht jede Schwachstelle ist auch gleich angreifbar. Und das Patchen von Software und Anwendungen. Wenn wir sehen, dass heute, nachdem ein Patch von Microsoft erscheint, 24 Stunden später die Hacker anfangen, diese Sicherheitslücke auszunutzen, weil sie reverse-engineert haben, dann heißt das, als Unternehmen muss ich innerhalb von 24 Stunden kritische Patche auf meine Systeme bringen. Und das stellt die meisten vor eine riesige Herausforderung.
Ja, Alex, ich denke, bei den Maßnahmen hast du wunderbar erklärt, dass es eben technische und Prozessmaßnahmen geben muss. Und ein Punkt, der besonders wichtig ist, aus meiner Sicht im Sinne dieser Angriffe, die wir alles so unter Social Engineering zusammenfassen können, ist eben das Thema Security Awareness bei den Benutzern. Viele Angriffe sind nur deswegen möglich, weil der User dazu gebracht wird, etwas zu machen, was er eigentlich nicht machen sollte, wie beispielsweise auf einen Link zu klicken, da sein Login, sein Passwort einzugeben oder ein Attachment an der E-Mail auszuführen.
Ja, das große Problem Security Culture Awareness. Wie bringe ich Mitarbeiter dazu, eben wenn etwas passiert, auch darüber zu berichten, dass ich eben als IT auch noch etwas tun kann, anstatt dass ich eine Stimmung der Angst habe, wo eben jemand sagt, ich habe auf diesen Link geklickt, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich sage mal lieber nichts und dann ist die Katastrophe schon beschlossene Sache. Und wenn wir nochmal zurückschauen auf die Trends, die wir am Anfang besprochen haben, dann hatten wir ein Thema CEO-Fraud. Was ist denn CEO-Fraud, Olli?
Ja, CEO-Fraud ist aus der Kategorie Business-Email-Compromise und das ist natürlich auch wieder ein weiterer Fremdbegriff. Aber ich glaube, bildlich gesprochen ist es leichter verständlich, wenn man sagt Enkeltrick 2.0. Wir alle kennen die Geschichte. Jemand ruft eine alte Dame oder einen alten Herrn an und sagt, hallo, ich bin dein Enkel und ich hänge jetzt hier gerade fest und brauche dringend 2000 Euro. Schick mir doch bitte die 2000 Euro auf folgendes Konto oder folgendes PayPal-Konto. Und dann kann ich morgen wieder nach Hause kommen. Und genau solche psychologischen Social Engineering Techniken werden auch im Geschäftsumfeld benutzt. Man hat hier zu Beginn sehr gerne den CEO oder CFO simuliert, hat seinen Mitarbeiter oder einem Mitarbeiter eine E-Mail geschickt von einem gefälschten E-Mail-Konto, einem gespooften E-Mail-Konto mit dem Inhalt, lieber Finanzbearbeiter oder Sachbearbeiter, bitte starten Sie noch heute folgende Transaktion. Ich steige jetzt hier gerade in den Flieger zu einem wichtigen Merchant Acquisition Meeting. Und damit wir den Deal heute abschließen können, muss die Anzahlung von 5 Millionen bis 17 Uhr auf dem Konto sein. Bitte veranlassen Sie alles. Vielen Dank, Ihr CEO. Und ja, solche Vorfälle haben massiv zugenommen in den letzten Jahren und haben natürlich auch ihre Taktiken ein bisschen verändert. Das heißt, es wird heute nicht mehr wirklich der CEO vorgegaukelt, denn die Masche ist mittlerweile bekannt, sondern man geht eher auch auf das mittlere Management über beziehungsweise direkt auf Sachbearbeiter. So eine Technik, die hier entstanden ist, das ist das sogenannte Payroll Redirect, die wir hier auch sehr massiv sehen bei unseren Kunden, in dem Folgendes passiert. Ein angeblicher Mitarbeiter schickt an die Personalabteilung eine E-Mail mit der Bitte doch, bei der nächsten Gehaltsabrechnung das Gehalt auf folgendes Konto zu überweisen. Und diese Angriffe finden tatsächlich sehr, sehr oft statt. Und wir haben Kunden, die haben uns mal gesagt, dass sie am Tag circa 2000 bis 2500 solche, also E-Mails, legitime E-Mails haben, die zu irgendwelchen Transaktionen gehören. Und wenn sich da zwischenrein so ein CEO-Fraud oder Business-E-Mail-Compromise-Angriff dann reinschleicht, ist er nur sehr, sehr schwer zu erkennen.
Wow, ja, das ist eine Größenordnung. Sicher auch nichts, worüber Unternehmen dann gerne berichten. Und deswegen finden wir das nicht in unserer Liste der Vorfälle in diesem Jahr, obwohl es da populäre Vorfälle gab in den letzten Jahren. Nur keiner, der dieses Jahr in der Presse war, der uns besonders aufgefallen ist. Ja, Olli, vielen Dank. Das war ein ereignisreiches Jahr und das war auch sehr interessant, die Themen nochmal durchzusprechen. Ich hoffe, unseren Hörern hat es geholfen, sich nochmal an Themen zu erinnern oder auch Themen zu hören, die sie in dem Jahr gar nicht wahrgenommen haben und sie vielleicht auch ein bisschen sicherer zu machen.
Ja, Alex, an der Stelle von mir vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mit dir gemeinsam diesen Podcast zu machen. Und ich würde sagen, dann lassen wir damit das Jahr sicherheitstechnisch ausklingen und schauen uns mal die Vorträge beim Chaos Computer Kongress an.
Habe ich gestern schon mit angefangen. Also vielen Dank und guten Rutsch.
The Der CyberWise Podcast ist eine Produktion der CyberWise GmbH. Redaktion Alexander Busse. Sprecherin Türkan Korkmaz.